Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
Herzlich willkommen auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute, bevor wir starten, gleich für dich die Info, wenn du Ideen hast, wen wir einladen dürfen, interviewen können für dich, Themen, die dich interessieren oder auch Entspannungen, die du gerne hören möchtest, dann schick uns eine E-Mail an info@lehrhelden.com oder sende uns eine Sprachnachricht auf Speakpipe. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und nun möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben heute einen ganz sympathischen, spannenden Gast eingeladen. Hallo, Volker Busch. Mögen Sie sich einmal bitte vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, hallo erstmal. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sich selber vorstellen. Oh, das ist immer schwer. Ich weiß manchmal gar nicht, was die Leute interessiert oder ob es überhaupt was Spannendes über mich zu erzählen gibt. Also ich bin Arzt von Beruf und lebe mit meiner Familie in Regensburg. Ganz gebürtig bin ich nicht aus Bayern, sondern komme eigentlich so aus dem Mittelrhein. Aber mich hat es nach dem Studium hierher verschlagen und bin auch sehr glücklich. Und da ich jetzt eine Familie habe, komme ich auch nicht mehr weg. Und das ist auch gut so. Und arbeite ja in der Uniklinik als Neurologe, jetzt dann als Psychiater. Ich bin also so etwas, was man Neuromediziner nennen könnte. Das heißt, ich kümmere mich um den Kopf. Ne? Vom Herz, von der Leber, vom Kniegelenk habe ich keine Ahnung. Aber vom Gehirn, zumindest ansatzweise. Und es macht mir große Freude. Zu mir kommen Menschen, die unter Depressionen leiden, unter Ängsten, unter Zwängen, unter Schmerzen und vor allen Dingen unter Stress. Das sind so die Erkrankungen, die ich mich kümmere. Und gleichzeitig leite ich eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe hier an der Uni. Ich habe hier auch habilitiert und meine Professur bekommen. Das heißt, ich habe viele Doktoranden, die für mich forschen. Wir haben eine ganz kleine, bescheidene Arbeitsgruppe, backen kleine Brötchen, um es mal so zu sagen. Aber macht mir eine große Freude. Wissenschaft war immer so ein kleines Standbein. Und seit einigen Jahren mache ich all das nur noch zur Hälfte. Denn in der anderen Hälfte der Woche bin ich auf Bühnen unterwegs, manchmal im Fernsehen, viel im Radio, mache meine Podcast-Reihe Gehirn gehört, die ich sehr, sehr gerne mache für Menschen, die an der Welt von Geist und Gehirn interessiert sind, oder schreibe. Ne? Und so dieses kreative Arbeiten ergänzt mein Tun als Arzt und als Wissenschaftler. Und so in der Summe ist das ein sehr bunter Tag und ich bin unheimlich glücklich, dass ich das alles so machen kann und dadurch auch viel herumkomme, viel rumreise. Also insofern, das gäbe es vielleicht beruflich zu mir zu sagen. Das ist so, sind so meine Rollen, die ich derzeit bekleide.
Umso schöner, dass Sie sich heute die Zeit dafür nehmen, in diesem bunten Alltag, lieber Herr Busch, unsere Fragen zu beantworten. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr,
danke,
dass Sie heute da sind. Ja, total gerne.
Ja, das
gerne.
Ist ein weiterer kleiner bunter Fleck heute in meinem Tag.
Ja, ganz genau. Und ich hoffe, er bleibt in guter Erinnerung.
Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon spannenderweise gesagt, dass Sie sich ganz viel mit dem Gehirn befassen. Und das ist ein Thema, was Silvia und mir auch total am Herzen liegt. Also das, was sich da zwischen dem linken und rechten Ohr so bewegt, ein Leben lang, das ist etwas ganz Wunderbares. Was hat denn in Ihnen das Feuer dafür entfacht? Weil Sie haben ja ein ganzes Buch auch dazu geschrieben, Kopffrei. Mhm. Sie haben vorhin schon erwähnt, gerade das kreative Arbeiten, das Schreiben. Arbeit macht Ihnen auch sehr viel Spaß. Ja. Und über dieses Buch bin ich auf Sie aufmerksam geworden und habe einfach gemerkt, Sie schreiben darin, wir dürfen unser Gehirn wieder mehr pflegen. Und warum widmen Sie ein ganzes Buch diesem großartigen Ding zwischen den Ohren?
Also tatsächlich aufmerksam geworden auf die Fachrichtung der Neurologie und später der Psychiatrie bin ich ganz klassisch und zufällig durch ein ultra spannendes Seminar während meines Studiums. Das war ganz unverhofft, das war sogar noch freiwillig an einem Nachmittag, man hätte da also gar nicht hingehen müssen. Und als Student hat man ja oft auch was ganz anderes zu tun, als freiwillig an der Uni zu sein. Und ich habe es dennoch gemacht und das war ein Wink des Schicksals. Es war ein unglaublich spannender Oberarzt, der ein geradezu detektivisches Seminar darüber gemacht hat, wie man mit seinen Händen und seinen Augen und seinen Ohren, seinen Sinnen herausfinden kann, worunter jemand leidet, wenn man ihn sehr, sehr sorgfältig neurologisch untersucht. Und das fand ich so faszinierend, dass mir die Neurologie seitdem nie mehr aus dem Kopf gegangen ist, wie ein Keim, der sozusagen aufging, eine Saat, besser gesagt, zu einer Pflanze. Und die hat dann mein ganzes Leben durchzogen. Ich habe dann schon im letzten Jahr meines Studiums, im sogenannten praktischen Jahr, wo man dann als Medizinstudent schon im Krankenhaus arbeitet, dann schon Neurologie als Wahlfach genommen und so ebnet es dann so den Weg. Und der zweite Teil Ihrer Frage, warum ich das Buch kopffrei geschrieben habe, das hat damit zu tun, dass mich immer schon fasziniert hat, wie die Welt da draußen uns verändert, was es aus uns macht, aus unserer Art zu denken, zu fühlen, zu arbeiten. Und das ist ja in der digitalen Welt wahnsinnig spannend. Ne? Hier hat ja etwas in einer Geschwindigkeit uns überrollt, dass wir ja oft kaum noch zum Luftholen kommen geradezu. Es ist disruptiv, es verändert Gesellschaften und Wirtschaft und Gesellschaft schlechthin. Und das fand ich sehr, sehr spannend, immer schon. Und in der Corona-Pandemie tatsächlich, wo alles so ein kleines bisschen ruhiger war, hatte ich dann auch die Zeit, all die Dinge mal zusammenzuschreiben. Ich habe sehr viele Patienten gehabt, die zu mir kamen wegen Stress, wegen Multitasking, Reizflut, Informationsüberladung im Alltag. Das habe ich immer gesammelt, viele Studien gelesen, viele Geschichten dazu, auch Philosophie. Und in der Corona-Pandemie hatte ich endlich die Zeit, das zu einem Buch zusammenzuschreiben und hat ein knappes Jahr gedauert, aber war ein voller Erfolg. Das Buch ist sehr gut angekommen. Ich bin natürlich total glücklich, dass das so ein Erfolg war. Wir waren, glaube ich, 7 Monate Spiegel-Bestseller. Und sind mehrere Sprachen übersetzt. Also wir waren selber, ganz ehrlich, total überrascht von dem Erfolg. Aber es liegt vielleicht daran, dass es ein ganz lustiges Sachbuch geworden ist mit viel Praxistipps. Und ich lachte auch ein bisschen über mich, weil ich auch viele Fehler gemacht habe. Aber es hilft den Menschen auf so eine spielerische, lockere Weise mit dem digitalen Alltagsstress zurechtzukommen. Und das war, glaube ich, einfach so eine Wunde, die gerade offen lag in der Gesellschaft. Das hat den Nerv der Zeit einfach getroffen.
Ein lustiges Sachbuch zur Gehirnpflege. Das klingt ganz, ganz reizvoll. Und dieses Wort, was Andrea auch eben schon verwendet hatte, Gehirnpflege, was Sie alles entdeckt haben bei Ihren Patienten. Was bedeutet denn Gehirnpflege? Wie können wir das denn eigentlich betreiben? Vor allen Dingen in diesen disruptiven Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Was können wir tun, damit es unserem Gehirn gut geht? Vielleicht haben Sie da ein, zwei praktische Tipps.
Eine wunderschöne Frage, die Sie mir stellen. Jetzt habe ich gerade überlegt, wie viel Zeit haben wir? Ich könnte wahrscheinlich 2 Stunden nur diese Frage beantworten. Da will ich natürlich unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer mit verschonen. Aber man kann in der Tat einiges dazu sagen. Also vielleicht fange ich mal so an. Das Gehirn als Organ, das braucht tatsächlich wenig Zuwendung und Pflege. Das ist schon mal die gute Nachricht. Das macht das meiste von selbst. Also es braucht ein bisschen Sauerstoff und Zucker. Und wir sollten auch nicht zu oft vom Fahrrad fallen und es vor Erschütterung schützen. Das ist dann schon alles, was wir tun können. Also als biologisches Organ ist das Gehirn sehr stabil, sehr robust. Es schwimmt ja auch, wie wahrscheinlich den meisten bekannt ist, in einer Flüssigkeit und wird dadurch auch ein bisschen geschützt. Um das Organ müssen wir uns weniger Sorgen machen, aber um den Geist. Das heißt, das, was das Gehirn oder der Mensch produziert und als geistiges Subjekt heute tut, das steht natürlich im Feuer der Welt, die auf diesen Geist wirkt. Ne? Die Anforderungen, die Aufgaben, die Termine, die Möglichkeiten, die Zuwendungen, all das wirkt ja auf uns, auch die Information. Und das muss der Geist als solcher verarbeiten. Das spielt sich natürlich im Gehirn ab, aber es geht letztendlich um den Geist. Und da ist sehr, sehr viel gut dabei, denn wir haben natürlich heute die fantastische Möglichkeit, dass wir weitestgehend in unseren Breiten in großer Sicherheit aufwachsen und alles genießen dürfen, eine gute Ernährung haben und in Sicherheit leben und viele Möglichkeiten haben, uns zu entfalten. Dinge, die so vor 100 Jahren noch nicht möglich gewesen wären, aber wir haben andere Herausforderungen und die können unseren Geist sehr wohl stressen. Und dazu gehört zum Beispiel, mit dieser riesigen Menge an Informationen umzugehen, die heute auf uns einprasselt. Ne? Diese Flut an Dingen, die heute durch digitale Kanäle Zugang zu uns bekommt. Die Welt, die wir in den Hosen und Handtaschen mit uns rumtragen, um es mal salopp zu sagen, die erreicht uns rund um die Uhr. Und das macht natürlich was mit uns. Ne? Diese Informationen können uns aufwühlen, ne? Wenn wir zu viel Nachrichten und Schlagzeilen lesen, weil sie mit schlechten Botschaften oder Zukunftssorgen einherkommen, die uns unruhig machen und schlecht schlafen lassen. Aber sie können uns auch stressen, weil sie ständig uns suggerieren, mach das und tue das und erlebe dies und versäume auf keinen Fall das und so weiter. Und der Anforderungskatalog oder ich sag mal die To-Do-Liste eines Menschen, die ist halt so voll und so lang, dass manche das einfach überfordert. Und sie haben das Gefühl, irgendwie mein Leben ist nur dann gelungen, wenn ich das alles irgendwie unterkriege und nirgendwo mal einen Gang runterschalte. Und das ist unterm Strich einfach zu viel. Also wir haben eine ganze Reihe an Folgen dieser digitalen Reizflut. Die eine ist emotional, die andere ist eher, wenn man so will, kognitiv. Aber es kann uns in beiden Fällen überfordern. Und sowohl mein Buch als auch mein tägliches Tun soll Menschen natürlich davor bewahren. Und jetzt Ihre Frage, wie kann man den Geist schonen und pflegen? Wir müssen, glaube ich, heute mehr noch als früher zurückentdecken, was eine sinnvolle geistige Pause ist. Denn machen wir uns klar, dass der Körper an sich heute gar nicht mehr so die starke Entspannung braucht. Denn er wird im normalen Alltag kaum noch gefördert. Es gibt Ausnahmen, nehmen wir einen Dachdecker, einen Altenpfleger, die sich wirklich ihre Knochen für uns kaputt machen. Und die profitieren dann auch am Feierabend, am Wochenende von der körperlichen Pflege. Aber weitestgehend bei Schreibtischtätern ist das ja nicht der Fall. Aber dafür ist es intellektuelle, geistige Arbeit. Und wir brauchen deswegen geistige Pausen. Und da sehe ich eben heute einen Nachholbedarf, weil wir das so ein bisschen verloren oder vergessen haben. Was heißt geistige Pause? Geistige Pausen bedeuten, dass wir Räume für uns bewahren, in denen wir nicht so viel denken müssen, nicht so viel planen, uns aber auch nicht so viel sorgen sollten oder befürchten. Wo also diese emotionale und kognitive Anforderung an unser Gehirn nachlässt. Räume, wo wir einfach sein dürfen, ohne etwas leisten zu müssen, ohne etwas hoffen zu müssen, ohne etwas befürchten zu müssen, ohne etwas erwarten, planen oder strukturieren zu müssen, wo wir einfach sind, in uns ruhen und Freude haben. Das ist bei manchen beim Sport, das ist bei manchen, wenn sie soziale Kontakte genießen, bei manchen, auch bei meiner Wenigkeit, ist es bei einem Hobby, handwerklichen Hobby. Jeder kennt das und diese Räume zu bewahren und wie eine heilige Bastion nach außen zu verteidigen und sich nicht nehmen zu lassen, das halte ich für den eigentlichen Knackpunkt schlechthin oder wenn man so will, die eigentliche Stellschraube. An der drehen wir zu wenig. Denn, sind wir mal ehrlich, in Pausen sind wir meist am Konsumieren. Wir recherchieren im Internet wieder irgendetwas, wir planen Hotelreise, wir konsumieren irgendwelche Katzenvideos, keine Ahnung. Wir sind irgendwie ständig online und geistig schon wieder beschäftigt und diese Informationen laden uns schon wieder auf. Und deswegen sind das keine geistigen Pausen. Aber ein Spaziergang in einem dunklen Wald, wo wir offline sind, dagegen schon. Oder wenn wir in der Hängematte liegen und einfach mal nur so eine halbe Stunde in den Himmel gucken, schon. Aber solche Momente werden selten und ich versuche eben, diesen Wert und diese Kraft solcher erholsamen geistigen Pausen wieder zurückzuholen, den Menschen schmackhaft zu machen. Denn wir erleben ganz viel Positives. Unser Geist kommt zur Ruhe und auch unser Gehirn. Und danach können wir wieder erholt angreifen.
Ja, vielen Dank für diese Impulse. Und beim Zuhören habe ich gerade gedacht, ach, wie gut es ist, mit dem Hund oft im Wald zu sein. Ja, also das ist genau. Für mich auch immer wieder eine geistige Pause. Mitunter wird es manchmal eine Geduldsprobe, wenn mein Hund Maulwurfhügel-Meditation betreibt. Das kann er nämlich oft sehr lange, wenn ich dann denke, jetzt dürfen wir auch gern zu Hause gehen. Aber es sind tatsächlich, manchmal ertappe ich mich bei Gedanken, die noch irgendwie kreisen, aber manchmal eben auch so, jetzt kriegt es gerade Raum. Ja, das, was einfach ist, wie Sie das gerade so schön beschrieben haben, dachte ich, ja, der Hund hilft, ja, manchmal auch.
Und vielleicht wäre es gut, wenn ich das aufgreifen darf, gerne, dass man sich eine Scheibe abschneidet vom Hund. Denn wenn man in so einer halben Stunde versinkt, sollte es eigentlich keine Ungeduld geben, sondern genau wie es für den Hund auch kein Zeitempfinden gibt, sollte es auch für uns eigentlich in dieser Ruhephase keine Zeitdruck geben, keine Deadline. Und da gibt es auch keinen Grund für eine Ungeduld. Also ganz konkret, wenn ein Hund im Maulwurfhügel spielt, dann machen wir es gleich, setzen uns daneben und gucken auch einen Ameisenhügel an. Das kann unheimlich spannend sein, man kommt ins Staunen, man vergisst die Zeit. Und das ist viel wertvoller, als zu denken, okay, ich muss jetzt irgendwie effizient sein und schnell sein und diese Strecke irgendwie durchlaufen haben, weil ich nur eine Dreiviertelstunde Zeit habe für meine Pause. Also eigentlich lebt uns der Hund einen wundervollen Lebensstil vor, den wir vielleicht kopieren können.
Zu 100%. Also das ist auch wirklich, der ist mein kleiner Lehrer dazwischendurch. Und es ist ja eher so dieses, wir werden wieder auf uns selbst aufmerksam, ne? Also in aller menschlicher Unperfektion. Und mal ist es so und mal ist es anders. Aber ja, ich finde auch ein ganz toller Lehrmeister. Süßer noch dazu. Das Thema sinnvolle geistige Pausen, das ist ja so ein wichtiges, wie Sie gerade schon sagten. Und vermutlich ist es auch eine Grundlage dafür, dass eine Qualität des Geistes, nämlich kreativ zu sein, wieder geweckt wird. Und da in diesem Zusammenhang sprechen Sie auch etwas ganz Tolles an, wie ich finde. Das wollte ich gerne auch noch mit Ihnen besprechen. Nämlich, wir brauchen ja letztendlich Kreativität, um auf neue Ideen und Lösungen zu kommen. Wir haben da genügend Herausforderungen ja in unserer heutigen Zeit, haben Sie auch schon angesprochen. Ein ganz spannender Begriff, den Sie in diesem Zusammenhang bringen, ist die schweifende Aufmerksamkeit. Und was genau meinen Sie damit und wie können wir die vielleicht üben oder trainieren, um die Kreativität im Geiste noch weiter anzuregen?
Die Aufmerksamkeit ist ja als Eigenschaft etwas, die immer bei uns ist. Sobald wir wach sind, sind wir auf irgendetwas aufmerksam. Und meistens ist es so in einer reizreichen Umgebung, dass wir sie auf irgendetwas bewusst richten. Sehr oft ist es unser Handy. Wir sitzen also beispielsweise im Café und warten auf den Partner. Dann gucken wir ins Handy, um die Zeit zu überbrücken. Oder wir sitzen im ICE und wir gucken in unser Laptop, weil wir irgendetwas arbeiten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die Aufmerksamkeit lässt sich ja auch von uns steuern. Es ist auch gut so, dass wir es lernen, sie zu steuern. Nur so entstehen ja auch Konzentration und Fokus. Aber es ist hin und wieder eben auch sinnvoll, die Aufmerksamkeit mal passiv steuern zu lassen. Also wenn man so will, von unserem Gehirn selbst. Wir halten also nicht an irgendetwas fest. Wir steuern sie nicht selber, richten sie auf einen Artikel, den wir lesen oder auf einen Menschen, mit dem wir uns unterhalten, sondern wir lassen sie schweifen. Das meint dieser Begriff. Zum Beispiel beim Spaziergang durch den Wald mit oder ohne Hund. Ja, wir lassen sie also einfach laufen. Und gucken mal, wohin uns der geistige Weg führt. Und diese Form der Geist, der Aufmerksamkeitsschweifen, das nennt man auch Zerstreuung. Und diese Form der Zerstreuung ist, wenn man so will, der Königsweg zur Kreativität. Denn sobald unser Gehirn in diesen Modus verfällt, fangen wir an zu suchen. Die schweifende Aufmerksamkeit ist eine suchende Aufmerksamkeit. Und sie findet immer etwas. Das kann in der äußeren Welt eine interessante Person sein, der man nachschaut, ein Fotomotiv, was man entdeckt oder eben auch innerlich eine Idee, die man hat. Irgendetwas, was einem einfällt. Das ist ja auch der Grund, warum uns beim Spaziergang mit im Wald, ich greife das Beispiel nochmal auf, uns viel mehr Ideen kommen als auf einer internationalen Telefonkonferenz, wo wir über mehrere Zeitzonen mit 8 Leuten in verschiedenen Sprachen sprechen müssen. Das ist ein Riesenstress. Aber es ist kein kreativer Moment, weil wir nicht ins Schweifen kommen. Wir müssen uns unsere Aufmerksamkeit bündeln und konzentrieren auf die Übersetzung oder was auch immer. Aber beim Spaziergang um einen Bergsee oder über einen Kamm passiert das sehr wohl, weil wir schweifen, wir kommen ins Träumen, die Gedanken gehen auf Wanderschaft, so wie unsere Beine auch. Insofern ist schweifende Aufmerksamkeit etwas sehr Wertvolles. Es kann uns zu manchmal unschönen, manchmal aber auch ganz wundervollen Ideen bringen. In jedem Fall zu Kreativität. Und das kann mal eine schöpferische Kreativität sein, aber das kann auch mal eine konkrete Lösung für ein Alltagsproblem sein, an dem man vielleicht irgendwie tagelang rumelaboriert hat und man kam nicht auf eine Lösung. Und je konzentrierter man nachdachte, desto weniger gelang einem das. Und da geht man einfach irgendwie in die Natur, geht raus, lässt sich einfach treiben und schwupps, ist es da. Ne? Heureka, ich habe es gefunden. Kreativität hat viel mit Plötzlichkeit zu tun. Und es entsteht immer aus dem Schweifen, dem Loslassen. Und insofern ist diese Form der Aufmerksamkeit eine ganz wertvolle. Ich habe in dem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, weil mir das so wichtig war. Und das ist auch eins, was bei den Lesern total gut ankam. Da bekam ich ganz viele schöne Zuschriften, weil sie sagten, ja, das tut mir auch so gut, es ist nur so schwer, die Aufmerksamkeit loszulassen, weil wir sie immer fesseln lassen von irgendeinem Firlefanz. Aber wenn man es dann mal schafft und kommt ins Träumen, dann hat das was ganz Besonderes. Man kommt meist mit einer guten Idee auch wieder zurück.
Diese schweifende Aufmerksamkeit, wo Kreativität entsteht, die hatte ich tatsächlich auch mal. Und damit leite ich gleich mal über zu dem nächsten Thema, auch ein Kapitel in Ihrem Buch, das Thema Entspannung. Denn ich hatte das mal, als ich geduscht habe, wo ich mich auf nichts weiter konzentrieren musste und hatte die Idee, dass Andrea und ich ein Buch schreiben zum Thema Entspannungscoaching. Das kennen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schon. Das ist ja auch so ein bisschen mit entstanden aus unserem Podcast, wo wir einmal im Monat eine Entspannung senden. Weil dieses Thema für uns eben auch eine große Bedeutung hat. Und Sie haben in Ihrem Buch auch ein ganzes Kapitel dem Thema Entspannung gewidmet.
Ja.
Das freut uns natürlich sehr. Sie haben ja auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen, wie wichtig Entspannung für den Geist ist. Meine Frage jetzt, können Sie das nochmal ein bisschen weiter ausmalen, warum diese Entspannung wirklich wichtig ist und wie viel Entspannung braucht es denn eigentlich pro Tag?
Also mache ich sehr gerne. Der Begriff Entspannung ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, relativ ungünstig im Zusammenhang mit dem Gehirn. Denn er kommt ja aus dem Lateinischen Relaxierung oder Relaxation, der Entspannung der Muskulatur. Ne? Und das betrifft in erster Linie das, was ich eben schon mal sagte, Menschen, die körperlich hart arbeiten müssen und dann ihren Körper zur Ruhe bringen müssen, entspannen müssen, damit sich der Bewegungsapparat wieder erholt. Und das sind ja keine Aspekte, die heute zumindest in der großen Allgemeinheit noch eine große Rolle spielen. Insofern ist die Entspannung des Geistes als Begriff ungünstig. Gemeint ist damit eine Phase, wo unser Geist wenig leisten muss. Also das muss er vielleicht ein bisschen erklären. Denken tun wir ja immer. Es ist ja praktisch nicht möglich, nichts zu denken. Wir sind immer aktiv. Wenn da oben im Gehirn gar nichts mehr los ist, dann wäre das ein sehr schlechtes Zeichen. Insofern, man wird also nicht in die völlige Gedankenlosigkeit geraten, egal wie entspannt man ist. Aber mit geistiger Entspannung ist gemeint, dass wir Räume bewahren, zeitlich, aber auch wirklich örtlich, wo die Leistungskultur, die im Beruf eine Rolle spielt, keine Bedeutung hat. Ja, also ein Beispiel ist ja, wenn wir 8 Stunden irgendwo im Homeoffice oder irgendwo im Real Office sitzen, irgendwas machen, unterliegt ja alles einem, ja, in der Philosophie sagt man Nützlichkeitsimperativ. Das heißt, alles, was wir tun, hat eine Überschrift, eine Bedeutung, eine Sinnhaftigkeit. Ich mache das wegen oder ich mache das um zu. So. Dafür werden wir schließlich bezahlt und das ist auch alles in Ordnung. Und wenn Studien zeigen, wenn die Freizeit, die Entspannung in Anführungsstrichen, nach den gleichen Kriterien stattfindet, dann kann manchmal ein gewisser Entspannungseffekt verloren gehen. Wenn wir also jede freie Minute am Wochenende oder am Feierabend leisten und produktiv sind und alles sinnvoll und nützlich ist, und dann entsteht immer auch ein Wunsch, die Dinge gut zu machen, zu vervollkommnen, vielleicht sogar perfekt zu sein, und es entsteht vor allen Dingen immer Zeitdruck. Und dann verliert die Tätigkeit, die wir tun, ihre entspannende Wirkung. Also sie mag deswegen trotzdem notwendig sein und sie mag auch Spaß machen und nicht sofort schaden, aber sie ist trotzdem eine Fortsetzung der Anspannung oder der Leistungskultur aus der Arbeit in die Freizeit. Und das ist das, was wir zum Beispiel bei Burnout-Patienten, die irgendwann erschöpft zusammenbrechen, ganz oft beobachten, dass sie sagen, ja, Herr Busch, also sagen Sie mir dann in meiner Sprechstunde ganz oft, ja, ich erkenne im Nachhinein, dass ich in der letzten Phase meiner Erkrankung oft genauso gestresst aus dem Wochenende rausging, wie ich am Freitag hineinging, ne, weil sich das einfach am Wochenende fortgesetzt hat. Und geistige Entspannung bedeutet, genau das Gegenteil davon zu tun, also Räume zu finden, wo ich einfach sein darf, wo ich nichts leisten muss, sondern einfach Dinge tun kann, die mir Freude haben, selbst wenn sie objektiv gesehen, völlig sinnlos sind. Also Aristoteles unterschied ja mal die beiden Begriffe Poiesis und Praxis. Das vielleicht Begriffe, die man heute nicht mehr so sehr verwendet, aber Poiesis war das, was wir heute in der Arbeit tun, sinnvolle, nützliche Dinge, die sein müssen, die etwas bringen und die wir tun, weil sie mit einer Funktion verbunden sind. Und Praxis sind die Dinge, die wir einfach machen, weil wir sie machen. Und selbst wenn wir auf einem Pfahl sitzen und einfach nur eine Stunde in die Ecke gucken, ja, oder von mir aus auch spazieren gehen, das hat ja auch keinen Sinn. In dem Fall, wenn Sie mit dem Hund rausgehen, hat es wiederum schon einen Sinn. Aber prinzipiell können wir ja Dinge tun, die zum Beispiel Mandalas ausmalen. Das ist völlig sinnlos, denn niemand hängt sich ja Mandalas danach an die Wand. Das Bild landet im Papierkorb. Aber die Tätigkeit an sich macht Freude. In dem Moment, vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so Beispiele, kennt bestimmt jeder. Wenn man telefoniert mit jemandem, dann kritzelt man doch manchmal so Sachen auf dem Blatt Papier. Ja? Die sind natürlich völlig sinnlos. Ja? Man schmeißt die danach, zerknüllt die und schmeißt die weg. Aber das wäre so ein Beispiel für Praxis. Und das meint Entspannung. Praxis ist der Poiesis entgegengesetzt. Und wir sind in einer Gesellschaft, die die Poiesis wahnsinnig hochhält und die Praxis völlig vernachlässigt. Ein anderer Begriff dafür, ich will es jetzt nicht so lateinisch werden lassen, ist Autotelie. Im 20. Jahrhundert mal ein Philosoph oder ein Denker geprägt, autotelische Tätigkeiten, also selbstzweckhaftes Tun, das keinem nützt, außer dir in dem Moment. Also für ein schönes Beispiel für mich ist zum Beispiel Lego bauen. Lego bauen ist etwas, da komme ich komplett runter. Natürlich hat es auch den Sinn, mit meinem Sohn, der ist noch jung und spielt gern mit Lego, Zeit zu verbringen. Aber wir beide versinken dann stundenlang. Meine Frau schüttelt immer den Kopf, wenn sie das sieht, weil wir komplett versinken. Und das ist ein Beispiel für Autotelie oder auch für Praxis. Denn das, was aus dem Lego-Bauen entsteht, hat danach praktisch keine Bedeutung mehr. Kein Mensch spielt mit Lego. Man baut mit Lego. Und wenn der Turm fertig ist, ist er eigentlich völlig bedeutungslos. Und um das jetzt zum Abschluss zu bringen, das wäre ein schönes Beispiel für eine geistige Entspannung. Also der Begriff ist schlecht, weil es nicht um Muskelentspannung geht, sondern es meint Praxis, es meint Autotelie, es meint selbstzweckhaftes Tun, in der all das, was unsere Leistungskultur ausmacht, keine Bedeutung mehr hat. Und das ist etwas sehr Entspannendes im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielen Dank fürs Mitnehmen in Ihre Praxis und diese vielen Impulse, die einige Bilder auch im Geiste entstehen lassen und einige Möglichkeiten, ganz bestimmt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und meine letzte Frage, die fünfte, zielte eigentlich auf ein Praxisbeispiel ab. Jetzt haben Sie gerade schon von Ihrer Lego-Situation erzählt. Und deshalb, ich biete Ihnen gerne eine Alternative an, denn ich erinnere mich noch an etwas, was Sie zu Anfang gesagt haben. Und Sie können sich gerne aussuchen. Nehmen wir noch ein Praxisbeispiel mehr. Was tun Sie, wenn Sie gerade kein Lego zur Hand haben, in Ihrem vollen Klinikalltag etc.
Vielleicht
noch eine andere Übung oder zweite Frage, suchen Sie sich aus, weil die fände ich auch total spannend. Sie haben eingangs ja gesagt, Sie beschäftigen sich viel auch mit Ihrer AG dazu, wissenschaftlich, wie wirken die ganzen Veränderungen in unserem heutigen Alltag sich auf unser Gehirn, auf unseren Geist aus. Und in Seminaren sind mir häufiger auch schon diese Fragen begegnet und ich spreche viel auch mit Menschen in Unternehmen und Organisationen, was kommt denn eigentlich mit der Generation Alpha etc. auf uns zu? Wie verändert sich vielleicht das Gehirn auch gerade bei den jüngeren Generationen, die ja von Tag 1 quasi auf dieser Welt mit den Reizen groß werden? Gibt es dazu schon Vermutungen oder Wahrnehmungen aus Ihrer Perspektive? Das würde mich jetzt persönlich auch interessieren. Ich könnte mir vorstellen, da bin ich aber gar nicht die Einzige. Also suchen Sie sich gerne die Antwort aus, auf welche Frage.
Ich kann Ihnen beide geben.
Oder so.
Ich kann ihm beide geben.
5a und B.
5a, genau. Also was mir neben dem Lego-Bauen unglaublich viel gibt, ist tatsächlich Aufenthalt in der Natur. Und zwar nicht nur, weil ich mich bewege und offline bin in Wäldern oder auf Bergen oder an Küsten, sondern aus einem anderen Grund noch, von dem ich glaube, dass die meisten unserer Zuhörer und Zuhörer das auch wahrscheinlich kennen. In der Natur merke ich, dass ich unwichtig bin. Ja, weil ich in dieser Erhabenheit der Natur, der Größe eines alten Baumes, eines hohen Berges, merke ich diese unglaubliche Erhabenheit der Natur und ich merke, dass sie ohne mich auskommt. Ich bin nicht wichtig. Und dieses Gefühl ist ein sehr heilsames in unserer narzisstischen Zeit, in der wir uns alle so unglaublich wichtig nehmen. In diesem Moment merke ich, dass auch meine Probleme kleiner werden. Und dieser Effekt, mit dieser Beobachtung stehe ich gar nicht allein da. Es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die das auch zeigen, wenn Menschen in der Größe der Natur relativ gesehen sich kleiner fühlen, dann drückt das nicht etwa auf die Stimmung, sondern es entlastet sie in einer Zeit, in der wir uns so heute wahnsinnig alle um uns selbst drehen. Und deswegen ist die Natur für mich gut. Sie hat Bewegung, ich komme raus, bin offline, bin nicht versucht, in mein blödes Handy zu gucken. Und ich merke, hey, eigentlich alles halb so wild. Die Beantwortung der zweiten Frage. Ich persönlich glaube, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, und es kann sein, dass das für den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas provokativ wirkt. Ich glaube, dass der Generationeneffekt maßlos überschätzt wird. Ich sehe den so nicht. Natürlich gibt es sind Menschen in Gesellschaften, haben immer einen Zeitgeist, von dem sie beeinflusst sind. Das gilt aber sehr, sehr häufig für Menschen, Frauen wie Männer, verschiedener Altersklassen. Und weniger häufig ausgestanzte Altersgruppen. Das ist also wissenschaftlich sehr, sehr, sehr wackelig alles. Man redet nur immer gerne. Ältere Generationen reden gern über Jüngere, meist schimpfen sie, umgekehrt auch. Und dafür braucht es Begrifflichkeiten, Embleme, Einordnungen, Schubladen. Und da der Mensch bekanntlich zu Stereotypen neigt, findet man natürlich auch sehr, sehr schnell Generationen, Beschreibungen, und heutzutage gehen Motivationstrainer und Speaker damit auf Bühnen und erzählen ständig Unterschiede angeblich zwischen Alpha, Beta, Gamma, Epsilon. Man kommt schon gar nicht mehr hinterher. Wissenschaftlich ist all das nicht. Was wir sehen aus der Wissenschaft ist, dass der Unterschied zwischen den Menschen in verschiedenen Altersklassen höher ist als der zwischen verschiedenen Generationen. Das ist nicht das Gleiche, muss man unterscheiden. Also wenn ich die Bedürfnisse, die Wünsche, die Befürchtungen eines 60-jährigen Mannes untersuche, sind das völlig andere Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen an das Leben einer 25-jährigen Frau. Diese Unterschiede gibt es natürlich, aber sie bestehen nicht zwischen einer Generation Boomer oder Baby und Generation Golf oder Generation Y, sondern sie bestehen zwischen dem Alter. Das bedeutet, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird die 25-jährige Frau als 60-jährige Dame ähnliche Befürchtungen haben wie ihr Pendant 40 Jahre zuvor. Und das darf man nicht unterschätzen, weil es bedeutet, dass viele sogenannte Generationenkonflikte oder Generationenunterschiede auch sich wieder verlieren, wenn die Betroffenen älter werden. Insofern bin ich also etwas skeptisch, was das anbelangt, wirklich zu viel wissenschaftlich draus zu machen. Denn die Daten, wie schon gesagt, zeigen in eine andere Richtung. Und was ebenso mitschwang in Ihrer wirklich sehr, sehr interessanten Frage, das ist ja auch wahnsinnig spannend, wie sehr die Welt unser Gehirn verändern könnte, muss man ebenfalls ein kleines bisschen einen Gang rausnehmen. Weil wir sehen, dass das Gehirn sich als Organ, ja, also es unterliegt natürlich auch einer Evolutionsbiologie, keine Frage, sich wahrscheinlich in 10.000 Jahresabständen verändert und nicht innerhalb von 30 Jahren, also innerhalb einer Generation. Das bedeutet, das, was jetzt durch Facebook oder Instagram oder Algorithmen oder Privatfernsehen seit den 80ern sich in unserem Gehirn verändert haben könnte, ist so biologisch natürlich noch nicht angekommen. Hat halt allenfalls unsere Art verändert, wie wir damit praktisch im Alltag umgehen. Aber als biologische Struktur ist das mit Sicherheit noch nicht angekommen. Vielleicht in 10.000 Jahren. Da müssten wir uns am besten nochmal treffen, wir zwei, und nochmal eine Fortsetzung unseres Podcasts machen.
Das ist eine spannende Idee.
Ja.
Ich weiß
doch
nicht,
was,
ob
oder?
Ich mich
Man braucht doch viele im Leben.
Ja, aber vielleicht ist mir das schon ein bisschen zu weit her. Aber natürlich ist es sehr spannend zu sehen, ob das Gehirn sich in 10.000 Jahren woanders hin entwickelt hat. Theorien gibt es dazu ja genug.
Genau.
Ich danke Ihnen jetzt erstmal für den wirklich kurzweiligen Podcast heute, die vielen Informationen, die Sie wirklich ganz, ganz spannend und unterhaltsam rübergebracht haben.
Freut an mich.
Uns und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute trotz des vollen Tages die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
War sehr schön mit Ihnen beiden. Ich danke Ihnen. War ein schönes, tiefes Gespräch und ich hoffe, es hat vielen Leuten gefallen. Lieben Dank.
Danke, Herr Dr. Busch. Da bin ich mir ganz sicher, dass es bei vielen aufgenommen wurde und zwischen die Ohren gegangen ist oder reingekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir noch drauf? Zeichnen Sie noch auf? Nee.
Ja, ich zeichne gerade noch auf, denn ich möchte noch etwas sagen. Ich möchte unseren Zuhörerinnen noch sagen, dass alles Wichtige an Informationen zu Ihnen auch, zu Ihrem Podcast, Gehirn gehört, zu Ihrem Buch in den Smart Notes zu finden ist. Wer jetzt neugierig geworden ist von euch, von denen, die klicken einfach da drauf. Und für heute sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, an alle, die jetzt dabei geblieben sind und hoffen, dass alle eine gute halbe Stunde hatten. Bis bald.
Tschüss, Dankeschön.
Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein.
Denn Helden wie dich braucht die Zukunft.
Denn auch du bist Teil der Zukunft.